Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum 7. Bully Special der Saison 2019-20 hier bei uns auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Und nach 6 absolvierten Spieltagen, da hat die Bundesliga-Tabelle wieder das von vielen eigentlich auch schon erwartete Gesicht. Die Bayern stehen ganz oben und am Tabellenende, da rangiert mit dem SC Paderborn einer der Aufsteiger. Soweit so auf den ersten Blick erstmal langweilig. Doch der Vorsprung der Bayern, der beträgt ja jetzt gerade erstmal einen Punkt. Und die Paderborner, die spielen eigentlich auch besser, als das Tabellenbild aussagt. Und dazwischen ist auch noch jede Menge Bewegung drin und es stecken viele diskussionswürdige Themen dann auch in dieser Bundesliga-Tabelle und so auch am 7. Spieltag. Wir gucken drauf, auf die Probleme der Dortmunder natürlich, auf den Aufschwung der Schalker, aber da ist ja noch ganz viel mehr und über all das sprechen wir heute hier im Bully-Special auf meinsportpodcast.de mit Florian Bogner, Redakteur bei Eurosport, früher auch schon für Sport 1 und Spox und die Abendzeitung in München am runden Leder, dabei unter anderem als Bayern-Reporter. Hallo Flo.
Hallo Malte.
Ja, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ich stehe noch so ein bisschen unter dem Eindruck von gestern Abend. Champions League, Bayern bei Tottenham, die erste Hälfte, naja. Und dann am Ende diese Explosion, 7-2. Du als Bayern-Reporter bist ein bisschen näher dran als ich. Hast du das erwartet, dass es so ausgehen könnte am Ende?
Da müsste man mal bei bwin oder so nachfragen, wie viele Wetten da mit 7-2 eingegangen sind. Nein, also erwartbar war das natürlich nicht. Aber man merkt den Bayern dieses Jahr, finde ich, schon an, dass wenn alle Steine mal aufeinander passen, dass sie dann halt auch wirklich so eine Mannschaft auseinanderspielen können. Und ich denke, gerade die Offensive hat sich halt jetzt wirklich gefunden. Und gerade Serge Gnabry hat gestern in beeindruckender Art und Weise, nachdem er ja, glaube ich, vorletzten Wochenende noch kein Saisontor hatte und auch noch kein Champions-League-Tor hatte, hat er halt bewiesen, dass die Bayern-Offensive eben nicht nur Robert Lewandowski, eben nicht nur der in den letzten Wochen sehr hochgejubelte Philippe Coutinho und auch nicht nur Kingsley Coman sind, sondern dass er da auch ein entscheidendes Wörtchen mitreden kann. Ja.
Das Stadionlicht in der Champions League, die Atmosphäre, hat die Bayern gestern auch nochmal zusätzlich angestachelt? Wir hatten am letzten Wochenende das Duell mit Paderborn sehen müssen, wo es ja dann ja doch sehr hakte, auch wenn es vom Ergebnis nachher gut war. Aber da hatte man auch so das Gefühl, ja, die Bayern, die schalten irgendwann dann auch ab in den Verwaltungsmodus, da konzentriert man sich nicht mehr so doll. Gestern waren sie dann zumindest in der zweiten Hälfte hellwach.
Auf jeden Fall. Also Champions League, gerade dieses Spiel, man hat schon gemerkt die letzten Wochen, das ist jetzt die erste große Standortbestimmung in der Saison. Ich sage jetzt mal nach dem Leipzig-Spiel, aber Bundesliga 15:30 oder 18:30 war es, glaube ich, ist nochmal was anderes. So, aber so dieser erste Prüfstein in der Champions League, da sind die Bayern schon immer sehr fixiert drauf, da auch wirklich eine gute Leistung abzuliefern. Das hat man in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen. Ich erinnere an die, ich glaube, das erste Pep-Jahr, als sie 3-2 bei Manchester City gewonnen haben, was bis heute eins der besten Spiele der Bayern war, meiner Meinung nach, auf internationalem Niveau. Und ich glaube, Tottenham hatte noch so ein bisschen mehr Probleme, die sie die letzten Wochen mit sich rumgeschleppt haben. Und da hat man dann schon gesehen, dass die Bayern irgendwie gieriger sind und irgendwie ja geiler auf den Sieg.
War das eine Mentalitätsgeschichte? Ist ja gerade ein sehr interessantes Thema.
Ach, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Wie hat Mats Hummels das gestern auf der Pressekonferenz gesagt? Mentalität ist immer, wenn man irgendwas, ist die kleine Schwester von Stellungsfehler. Also immer, wenn man irgendwas nicht richtig erklären kann, dann war es dann die Mentalität. Und ja, also die Bayern-Mentalität, also es gibt schon so eine Grundmentalität beim FC Bayern, die einem auch jeder neue Spieler dann immer gleich erklärt. Also jemand, der neu zum FC Bayern kommt, sagt nach ein paar Wochen, hoppala, das ist hier schon irgendwie ganz anders, ja. Also hier musst du einfach abliefern, da musst du in jedem Training abliefern, da musst du in jedem Spiel abliefern, da musst du einfach immer dabei sein. Und das ist, glaube ich, so ein Umfeld des Leistenmüssens, das du halt wirklich nur bei den allergrößten Clubs hast in Europa. Und an diesem Schritt hängt es bei Dortmund vielleicht gerade so. Und bei Bayern hast du halt schon, da wirst du dann einfach mitgerissen auch in solchen Momenten. Und dann gewinnst du halt 7-2 in Tottenham.
Spielst dich da auch quasi dann in einen Rausch rein, in einen Rausch, der dann Niko Kovac auch wieder ein bisschen, oder er war jetzt zuletzt ja aus der Kritik dann auch sehr rausgenommen worden, aber der ihm natürlich dann auch wieder mehr Ruhe gibt, denn man weiß ja auch bei Bayern, sobald es mal irgendwie so ein bisschen problematisch wird, dann wird auch sein Kopf dann wieder zur Disposition gestellt, zumindest von den Medien, da können wir uns nicht ausnehmen.
Ja, das schon, aber ich denke, also ich aus meiner Ansicht, wie ich es hier aus München auf den FC Bayern blicke, ist Niko Kovac eigentlich in relativ ruhigen Gewässern mittlerweile. Also das war so, im Mai gab es ja so diese Phase, weiß man jetzt nicht, setzt sich jetzt Kalle durch oder setzt sich Uli durch. Und wo wollen sie überhaupt hin, wenn sie Kovac nicht weiter beschäftigen? Also wer wäre die Alternative gewesen? Momentan kann der, glaube ich, so ruhig wie bisher noch nicht in seinen Bayern-Tagen arbeiten und kann auch mal was ausprobieren und kann halt in so einem Spiel bei Tottenham auch mal sagen, nee, der Thiago hat mir jetzt nicht gefallen gegen Paderborn, den nehme ich jetzt mal raus. Jetzt spiele ich mal mit Kimmich und Tolisso auf der 6. Hat jetzt die erste halbe Stunde, muss man ehrlich sagen, nicht so hundertprozentig gut geklappt. Da konnte man auch argumentieren, so ein Thiago wäre vielleicht doch pressingresistenter gewesen, hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Ruhe ins Bayern-Spiel gemacht, wäre vielleicht nicht so wild angelaufen, wie das Kimmich auch in der Situation vor der ersten großen Sonnenchance gemacht hat, wo dann die komplette linke Abwehrseite der Bayern entblößt war. Aber der Erfolg gibt ihm aktuell recht. Die haben gut die Kurve gekriegt nach dem Supercup, nach der Supercup-Niederlage und dem 2-2 gegen Hertha. War so kurz mal so, hoppala, was ist los mit dem Bayern-Saisonstart? Doch nicht so. Aber seither spielen die sehr, sehr gut, haben sich eben auch gut verstärkt jetzt noch gegen Ende der Transferperiode. Und ich sehe da wenig Ansätze, dass das jetzt irgendwie im Herbst jetzt nochmal irgendwie entgleisen könnte, wie das im letzten Jahr der Fall war.
Und die Stimmung soll ja auch gut sein, ist natürlich bei den Ergebnissen dann überhaupt eigentlich auch keine Frage, warum sollte das da auch schlecht sein, aber siehst du eine Befürchtung, dass dann irgendwann doch Knatsch aufkommen könnte, weil eben jemand wie Thomas Müller, der eben momentan nicht drin ist im Team, dann aufmucken könnte und sagen könnte, ey Leute, ich bin auch noch da und ich möchte auch spielen. Ich möchte nicht nur reinkommen, sondern ich bin Thomas Müller.
Nein, weil Thomas Müller wirklich keiner ist, der irgendwie in so einer Situation den Kopf verliert, sondern der genau weiß, was er am FC Bayern hat, aber der FC Bayern weiß natürlich auch, was er an Thomas Müller hat. Das heißt, die nächsten ein, zwei Spiele wird er wieder von Beginn an spielen. Also ich sag mal wahrscheinlich schon am Wochenende, weil dann Coutinho irgendwie innerhalb von 10 Tagen irgendwie 3 Einsätze zu geben, das wäre dann auch wiederum nicht so schlau, oder sagen wir mal 3-mal den Müller auf die Bank zu setzen hintereinander vom Trainer, da muss der Trainer auch ein bisschen Gespür haben und ich denke, das hat der Kovac auch in der Situation. Ich glaube, dass es generell halt ein bisschen ja entspannt ist, dadurch, dass halt Ribéry und Robben nicht mehr da sind. Weil die waren halt so die zwei Typen, die zwei alten Platzhirsche, die immer gesagt haben, wir müssen eigentlich schon immer auf dem Platz stehen. Hey Trainer, was ist denn eigentlich los? Warum spiele ich denn jetzt nicht? Warum komme ich nur von der Bank? Und das hat sich so ein bisschen entstresst, glaube ich, so in der Kaderhygiene, schönes Wort von Matthias Sammer, sind die Bayern, glaube ich, da jetzt dieses Jahr einfach ein bisschen entspannter unterwegs. Der Einzige, wo ich sage, wo es halt so auf mittlere Sicht Probleme geben könnte, ist Jerome Boateng. Aber jetzt fällt halt in der Abwehr mal der aus, jetzt fällt mal der aus. Jetzt hat Boateng selber gestern eins auf die Wade bekommen. Man weiß nicht, wird er fit. Also ich sehe das noch entspannt. Und jetzt im Herbst, jetzt gerade in der Phase, jetzt nach der Länderspielpause, kommen ja die ganzen englischen Wochen. Und da werden die Bayern auch rotieren. Spannend wird's dann halt im Februar, wenn dann wirklich dann die Strecken kommen, wo man dann nur noch ein Spiel hat die Woche. Wenn dann das Achtelfinale kommt gegen den Gegner, das Viertelfinale vielleicht in der Champions League gegen den Gegner X, wo dann wirklich jeder spielen will, dann aber nur 11 spielen können und dann eben so jemand wie Thomas Müller und Boateng dann auf der Bank sitzen. Und dann wird es vielleicht mal ein bisschen Knatsch geben. Aber aktuell sehe ich das, glaube ich, nicht so als Thema.
Dann gucken wir mal voraus auf das Bundesliga-Wochenende. Normalerweise fangen wir mit dem Freitagsspiel an, aber da wir die Bayern gerade schon beim Wickel haben, lass uns doch einfach auf das Spiel gegen Hoffenheim schon mal gucken. Die Hoffenheimer stecken in der Krise, fahren jetzt in ein Stadion, in dem sie als Club noch nie gewonnen haben und treffen eben auf einen Gegner, der, wie eben beschrieben, ja wirklich gut drauf ist. 7-2 gegen Tottenham, den Vorjahresfinalisten in der Champions League dann auch gewinnt. Da muss man sich als Hoffenheim schon irgendwie an jeden Strohhalm klammern. Das hat auch Oliver Baumann gemacht bei den Kollegen von Amazon, hat er im Interview gesagt, die Scheiße stinkt bei jedem gleich. Damit wollte er sagen, die Bayern kochen auch nur mit Wasser. Er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber ihm könnte man ja eigentlich auch dann antworten, im Vergleich zu Hoffenheim riecht die Notdurft der Bayern aktuell eigentlich eher nach Rosen. Also bei Hoffenheim ist schon einiges im Argen.
Ja, die haben aber auch, finde ich, ein bisschen Pech. Also ich finde halt, die Mannschaft ist nicht so schlecht, aber sie hat jetzt auch keinen so einen Sexappeal, wo ich sage, oh, die spielt jetzt auf jeden Fall um Platz 5. Und hat jetzt so ein bisschen, ja, hat wirklich auch kein Spielglück gehabt in den letzten Wochen. Und jetzt, wo du eigentlich denkst, jetzt müsste mal wieder so ein Erfolgserlebnis einfach rein, das die Mannschaft braucht, spielst du halt in München. Es ist halt echt so ein bisschen blöd. Also da kann ich den Baumann schon verstehen. Es ist so ein bisschen so diese Hang-in-there-Phase. Ich finde halt, bei Hoffenheim, das wäre extrem spannend gewesen, wie hätten die performt mit dem Neuzugang, mit Samaseko. Der jetzt, glaube ich, auch, denen halt irgendwo fehlt. Kramaric ist ein wichtiger Spieler, der ihnen einfach abgeht aktuell. Und dann kriegen die diese Offensivpower, die sie eigentlich haben, von den Namen her, halt aktuell überhaupt nicht so richtig auf die Straße. Aber ich glaube, dass Hoffenheim vom Prinzip her schon eine Mannschaft ist, die den Bayern, wenn die jetzt so mit einem 7-2 aus London mal wieder so in diesen Bundesliga-Rhythmus rüberwackeln, jetzt noch dieses eine Spiel, dann ist Länderspielpause. Wir werden ja Hoffenheim ja wohl schon irgendwie 4-0 weghauen. Dass Hoffenheim vom Prinzip ja schon eine Mannschaft ist, die mit ihren sportlichen Waffen in der Offensive den Bayern schon auch mal wehtun kann. Aber ob das dann auch wirklich passieren wird, ich wage es mal zu bezweifeln.
Der neue Trainer ist natürlich auch mit einer Hypothek gestartet. Alfred Schreuder hat sich auch jetzt beklagt am Wochenende und nochmal gesagt, naja, ich hatte unterschrieben im März und im Sommer, da gingen dann einige Leistungsträger. Grifo weg, Amiri weg, Schulz weg, Demirbay weg, Joel Linton weg. Also das ist ja schon eine gewaltige gewaltiger Aderlast, den Hoffenheim da auch hinnehmen musste und dann eben auch eine Hypothek für Schreuder. Mit verantwortlich dafür, dass es dann eben auch so läuft, plus was du eben sagtest mit Ausfällen wie bei Kramaric.
Ja, also klar, gerade, ich meine, was war Hoffenheim im letzten Jahr, oder in den letzten Jahren gerade nach vorne hin? Das waren halt Kramaric, das waren Demirbay, das waren dann noch so ein paar Assets wie Amiri, der dann mal dazu kam und nochmal irgendwie Bewegung gemacht hat. Auch Schulz hat viel angetrieben. Also das muss ich dann erstmal finden, ja. Und ob Schreuder da der richtige Mann ist, das muss er halt jetzt beweisen oder nachweisen. Ich finde das alles so ein bisschen, also für mich hat Hoffenheim so ein bisschen Schritt hin, so, ich weiß nicht, wie du es siehst, so eine gewisse Gräulichkeit. Ja. Also das hat nicht mehr so diese Power und dieses, ja, wo du immer gesagt hast, ja, Hoffenheim, also klar, früher dieses, ich will ja gar nicht zurück auf diese Rangnick-Saison, wo sie da mit Bar und Carlos Eduardo und so weiter da richtig Alarm gemacht haben, aber ja halt auch unter Nagelsmann hattest du immer so das Gefühl, da kommt jetzt nochmal was ganz Spezielles auf dich zu, und wenn es nur taktisch ist. Und diesen Nimbus, sage ich jetzt mal, den haben die aktuell halt einfach gar nicht mehr. Und wenn du dann halt zu Hause in Folge 0-3 Freiburg, 0-3 Gladbach, gut, die haben jetzt natürlich auch gute Gegner gehabt, muss man auch mal sagen. Also so mit Frankfurt, Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach haben die jetzt natürlich alles schon gespielt, was eigentlich so auf Augenhöhe ist, und haben das halt alles verloren. Oder gegen Wolfsburg, Leverkusen unentschieden gespielt. Und jetzt haben sie halt Bayern, Schalke, Hertha, sind jetzt so drei Spiele noch, wo sie halt irgendwie Punkte holen müssen, dann entspannt sich das, weil dann spielen sie gegen Paderborn, Köln, Mainz, Düsseldorf, und da müssen dann halt wirklich dann auch Siege her. Hm.
man darf eben nur in Hoffenheim nicht in Rückstand geraten. Da hat man das Gefühl, die reagieren dann komplett kopflos. Das ist dann auch, ist das dann wieder das Thema, das zieht sich einfach seit der vorletzten Woche so irgendwo durch. Auch eine Mentalitätsgeschichte?
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Geschichte, dass sich noch nicht wirklich gefunden haben und noch nicht wirklich wissen, wie spielen wir jetzt eigentlich, wo ist unsere Basis. Eine Trainergeschichte für mich eher, muss ich sagen. Da müssen sie, glaube ich, relativ schnell Lösungen finden, wo sie sagen, okay, was machen wir, wenn wir im Rückstand sind? Wie spielen wir weiter? Wie verhindern wir, dass wir dann kopflos in irgendwelche Konter rennen? Da haben sie aber, glaube ich, aktuell auch zu Hause mehr Probleme als auswärts. Und wenn man schaut, sie haben auswärts eigentlich, korrigier mich, glaube ich, nie richtig auf uns. Also sie haben, glaube ich, in Frankfurt 1-0 verloren, dann gegen Leverkusen und gegen Wolfsburg 0-0, 1-1 gespielt. Also ich glaube, gut, Bayern ist jetzt natürlich, ich glaube, mit einem 1-1 in München, da würden sie sich alle danach abbusseln und noch schön auf die Wiesen gehen. Aber ja, ich glaube, das ist halt zu Hause so ein bisschen so das Thema. Also wie stellen wir uns da so richtig hin, dass wir dann trotzdem Druck machen können, aber nicht in jeden Konter irgendwie blöd reinlaufen.
Was glaubst du, wie wird's am Ende ausgehen? Also wenn wir uns zurückerinnern in die Geschichte dieser Begegnung, dann gab's im März 2012 mal eine 1-7 Pleite der Hoffenheimer in München. Das war die höchste Niederlage in der Clubgeschichte. Jetzt vor dem Hintergrund des 7-2 der Bayern liegt die Frage nahe, auch wenn ich nicht glaube, dass es wieder so ausgeht. Glaubst du's, dass es in eine ähnliche Höhe gehen kann am Wochenende?
Ich bin der schlechteste Tipper der Welt, wirklich.
Noch schlechter als ich, das kann nicht sein.
Ja, nee, keine großen Meriten, die ich mir da bisher verdient habe. Ich glaube, es geht eher so, also ich glaube, es geht enger zu. Irgendwas zwischen 2-1 kann ich mir vorstellen, dass Bayern sich halt wirklich ein bisschen schwer tut mit schweren Beinen und ein bisschen müdem Kopf. Und ach, jetzt Hoffenheim ist halt auch nicht so sexy als Gegner vor der Länderspielpause und bevor es dann irgendwie noch mit der Mannschaft auf die Wiesen geht. Wenn aber Bayern schnell in Führung geht, wenn Müller irgendwie Bock hat, wenn er von Anfang an spielen darf, wenn Lewandowski frisch ist, was er auch sein müsste, weil er sich jetzt in London, glaube ich, auch nicht überanstrengt hat, dann kann es auch schnell in die Richtung 3-0, 4-0 gehen.
Glaubst du, Kovac?
Aber 7-1. Ja.
Glaubst du, Kovac rotiert ein bisschen?
Ja, ein bisschen schon, aber viele Möglichkeiten wird er zum Beispiel in der Abwehr gar nicht haben, weil man muss jetzt mal abwarten, was ist mit Boatengs Wade, was ist mit Alabas Rippe, was ist mit Hernandez Knie. Wenn alle drei nicht können, stellt sich die Abwehr schon von alleine auf, dann mit Kimmich, Süle, Martinez und Pavard. Dann hast du dann quasi auch nur noch Davis als Linksverteidiger-Alternative und that's it. Also da wird sich wenig tun. Im Mittelfeld wird er auch nicht groß rotieren, weil Goretzka fehlt ihm. Ich denke nicht, dass Cuisance von Anfang an spielt. Kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt schon in der Phase irgendwie in Betracht zieht. Und ich kann mir höchstens vorstellen, dass Perisic reinkommt und dass eben Müller reinkommt, vielleicht offensiv. Und dann hast du vielleicht auf 2-3 Positionen eine Veränderung. Das wird so sein. Aber jetzt keine 6-Wechsel oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist Kovac auch zu konservativ irgendwie so ein bisschen.
Deinen Tipp haben wir schon gehört, dann tippe ich auch nochmal, ich sag 3-1 für die Bayern. Am Ende einfangen sie sich irgendwie immer. Also ich bin defensiv da, gerade vor allem, wenn sie führen und dann gedanklich ein bisschen abschalten, nicht so ganz davon überzeugt. Also die Null wird auf jeden Fall nicht stehen. Aber ich glaube, an dem Sieg des Rekordmeisters und des Tabellenführers, da führt am Ende kein Weg dran vorbei. Kurze Pause hier im Booty-Special auf meinsportpodcast.de und dann schaue ich mit Flo Bogner von Eurosport auf das Freitagsspiel Hertha gegen Düsseldorf.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren.
Like uns auf Facebook.
Hertha gegen Düsseldorf, unsere nächste Partie hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Unser Gast heute Flo Bogner von Eurosport. Flo, und wir gucken auf dieses Duell, wo man sagen kann, alte Dame gegen alten Herrn. Denn Friedhelm Funkel, der bestreitet an diesem Wochenende sein 500. Bundesligaspiel auf der Trainerbank eines Bundesligisten. Und das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Aber man muss bei diesem Freitagsspiel auch sagen, das kann so ein bisschen aufgrund dieser alte Dame gegen alte Herren Situation ein Fall für die geriatrische Reha sein. Denn beide haben ja momentan doch ein paar Probleme, obwohl der Fall Hertha seit der letzten Woche nicht mehr ganz so hoffnungslos aussieht.
Ja, also ich sehe tatsächlich die Hertha, also ich fand die Hertha die ersten vier Spiele nicht so schlecht, wie sie denn letztlich da standen mit nur einem Punkt. Und ich finde, die sind eigentlich richtig gut in Schuss und für mich klar in der Favoritenrolle gegen Düsseldorf, weil ich bei Düsseldorf schon, ja, wie sagt man bei der, im US-College würde man sagen, der Sophomore-Slump, also im zweiten Jahr immer so eine kleine Delle. Und ich finde, das kann man über die letzten Jahre eigentlich relativ gut über viele Aufsteigerteams, die im ersten Jahr überrascht haben, legen und auch anwenden, die dann halt wirklich Probleme haben in der zweiten Saison, dieses Niveau, das sie im ersten Jahr hatten, auch diesen Überraschungseffekt, den sie im ersten Jahr hatten, nach dem Aufstieg, dann irgendwie aufrechtzuerhalten. Bei Düsseldorf sehe ich viele Verletzungen. Bei Düsseldorf sehe ich eben nicht die Fähigkeit, ein Spiel, das sie führen, dann auch wirklich durchzuziehen oder eben die Führung zu halten, zu verwalten, auf ihre Konterstärke, die sie im letzten Jahr noch hatten, zu setzen. Da geht ihnen natürlich auch ein Raman dann auch wirklich ab in der Offensive. Und ja, so steht man halt dann plötzlich da bei zuletzt 4 Niederlagen aus 5 Spielen, glaube ich. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, dass sich das am Freitagabend in Berlin ändern sollte.
Zumal sich die Hertha ja auch gegen Köln wieder so präsentiert hat, wie Ante Čović das eigentlich auch sehen will. Defensiv mal stabil, erstmals zu null und vorne vor allen Dingen offensiv sehr effizient. Das war so ein Manko an den ersten Spieltagen bei der Hertha, vielleicht vom Spiel gegen Bayern mal abgesehen, wo ja dann auch viel Glück dabei war und ein breiter Rücken dann auch manchmal helfen kann, um eine Chance zu kreieren und dann auch auszunutzen. Aber gegen Köln, 8 Chancen, 4 Tore, das ist eine, ich will jetzt nicht sagen eine neue Qualität, aber das ist auf jeden Fall schon mal was, was vorher bei Hertha nicht zu sehen war. Jetzt werden die Kölner natürlich auch ein bisschen was dazu beigetragen haben.
Ja, ich fand so ein bisschen, das war so Bayern-Tottenham im Kleinen, also bei Hertha lief dann plötzlich alles, also da ging dann auch jeder Ball irgendwie rein, hinten raus, aber ich finde, die haben halt schon auch, wenn man mal alleine auf die Namen guckt, die haben schon auch echt gute Leute nach vorne. Und also selbst ein Wolf, der dann irgendwie über rechts hinten kommt oder über rechts kommt, ist halt wirklich ein guter Spieler für die Bundesliga. Du hast mit Davy Selke eigentlich einen, wo du sagst, hey, da muss jetzt mal langsam eine verletzungsfreie Saison Glück her, wo er 20 Buden macht. Ibisevic ist immer noch einer, der für 15 Tore gut ist. Du hast Luke Bacchio, der, jetzt kann ich mir gut vorstellen, dann gegen seinen Ex-Club natürlich auch von Beginn an spielt, der letztes Jahr die Bayern auseinandergenommen hat beim 3-3 in München für Düsseldorf. Du hast immer noch einen Dillosun, du hast einen Kalou, du hast da einen Duda, du hast einen Arne Meyer, du hast einen Darida, also das ist schon nicht so verkehrt, aber bis die ersten 4 Spieltage haben sie es halt nicht so richtig auf die, oder sagen wir mal die 3 Spiele zwischen dem Bayern-Spiel, das ja sehr gut war. Grujic habe ich noch vergessen, auch einer, der nach vorne so richtig so Box-to-Box immer was bewegen kann und dann auch noch eine Kopfballstärke bei Standards mitbringt. Das haben sie halt teilweise nicht so richtig gut auf die Straße bekommen, aber ich habe das Gefühl, die Hertha kommt jetzt so langsam ins Rollen und muss aber jetzt auch für sich den Anspruch haben, eben so ein Spiel wie gegen Düsseldorf klar zu gewinnen, um dann auch zu zeigen, okay, wir wollen da sein, wenn es Richtung Europa geht.
Und was ist für Düsseldorf noch drin? Du hast die Probleme angesprochen. Kriegt Friedhelm Funkel mit seiner Erfahrung aus dann eben am Wochenende 500 Ligaspielen da die Kurve hin? Reicht da dann auch die Ansprache des Trainers oder muss da eigentlich noch viel mehr kommen?
Ich glaube, Düsseldorf muss sich, glaube ich, einfach besinnen, wer sie sind, wo sie hingehören aktuell in dieser Liga. Und das ist für mich einfach, also um Platz 15 muss es für die gehen und um nicht mehr. weil sie eben jetzt Probleme haben, auch verletzungsbedingt, weil es auch im Umfeld des Vereins im letzten Jahr nicht wirklich ruhig war, weil sie Aderlass hatten im Sommer, also wirklich auch gute Spieler haben gehen lassen müssen, mit Raman und Luke Bacchio war das ja auch schon die halbe Offensive gefühlt. Und da muss es einzig darum gehen, am Ende irgendwie drei Vereine hinter sich zu lassen und nicht zu denken, wir können uns jetzt mal einfach so lässig im Mittelfeld der Bundesliga irgendwie etablieren. Und das geht, finde ich, nur über unangenehm sein, das geht über Zweikampfführung, das geht über eine defensive taktische Grundordnung, aus der sie es irgendwie versuchen können, auch bei so einem Spiel in Berlin, wenn bei Berlin irgendwie die Euphorie irgendwie so ein bisschen überschwappt, dann irgendwie Nadelstiche zu setzen und nach vorne gefährlich zu sein. Und ich glaube, dass Funkel das auch schon erkannt hat, dass es aber noch nicht so wirklich umgesetzt werden kann, aus Gründen, die sich mir dann doch aus der Sicht von München nach Düsseldorf noch so ein bisschen entziehen, aber das ist so mein Eindruck. Aber Funkel ist da schon eigentlich der richtige Mann am richtigen Fleck und der kennt sich ja auch aus und der hat schon alles erlebt und mir persönlich ist er auch sehr sympathisch, der Friedhelm. Wir haben auch schon ein paar Mal miteinander gesprochen und das waren immer sehr angenehme und nette Gespräche. Und ja, deswegen wünsche ich dem Friedhelm Funkel in Düsseldorf natürlich alles Gute. Aber ich glaube, in Berlin gibt's auf den Sack.
Also kein schönes Jubiläum für Friedhelm Funkel, denke ich auch. Ich denke an ein 1:3 aus Sicht der Düsseldorfer. Was sagst du?
Ja, so in die Richtung.
Kannst
2-1, 3-1 härter.
Dich mit anfreunden mit diesem Tipp. Also nichts zu holen, leider aus Sicht von Friedhelm Funkel. Dann beim Jubiläum, vielleicht kommt's anders, als man denkt. Wir werden's natürlich dann erleben am Wochenende, nee, beziehungsweise am Freitagabend, im Freitagabendspiel der Bundesliga am 7. Spieltag. Kurze Pause und dann gehen wir auf eins der Topspiele, wenn nicht sogar das Topspiel, zumindest von den Namen her, an diesem Wochenende. Leverkusen gegen Leipzig. Am Samstag gibt's dann diese Partie und die gibt's auch gleich bei uns in der Vorbesprechung.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Booty Special auf meinsportpodcast.de. Flo Bogner von Eurosport, unser Gast. Und wir schauen auf das Duell Leverkusen-Leipzig. Bei Leverkusen kann man für die Bundesliga zumindest sagen, wenigstens gegen die Kleinen scheint es zu laufen. 2 Siege gegen Union und gegen Augsburg. Das war die Antwort der Werkself in der Bundesliga auf diese 0:4 Klatsche, die man ja bei Borussia Dortmund am 4. Spieltag erlitten hatte. Doch solche Siege sollten ja eigentlich auch klar sein und selbstverständlich sein für eine Mannschaft, die solche Ambitionen hat wie Bayer Leverkusen, zumindest mit denen sollten sie ja dann eigentlich mithalten können, wenn sie in der Bundesliga auf Augenhöhe mit den Größeren agieren wollen. Gegen Dortmund hatte das nicht geklappt. Gegen Juve haben sie in der Champions League in dieser Woche dann auch die Grenzen aufgezeigt bekommen. Jetzt kommt RB Leipzig, die national aktuell wie ein Schwergewicht daherkommen unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Läuft es gut, obwohl letzte Woche, da gab es so eine kleine Euphoriebremse gegen Schalke, als man damit 1:3 verlor. Flo, ist das ein richtiger Dämpfer für die Leipziger gewesen oder ist das was, was man einkalkuliert, wo man sagt, naja, die Saison ist noch jung, der Trainer ist noch neu, wir sind gut gestartet, aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen?
Weiß ich nicht, ich kann in die Leipziger nicht reinschauen. Ich würde das als Betriebsunfall irgendwie schnell versuchen abzuhaken, weil Leipzig war nicht schlecht gegen Schalke, auf gar keinen Fall. Das war so ein Freakspiel, das du halt mal hast, wenn du so einen Stil spielst wie Leipzig. Da hast du halt mal ein Spiel, da kriegst du vorne, egal was du machst, den Ball irgendwie nicht über die Linie und dann halt erst, wenn der Torwart ihn sich selber reinfaustet. Aber als alles schon vorbei war, weil es schon 0:3 stand. Und hinten kriegst du irgendwie die Hucke voll. Also Leipzig wäre aus meiner Sicht eben gut beraten, das ganz schnell zu vergessen und abzuhaken und einfach da weiterzumachen, wo man eigentlich ist und wo man auch hin möchte. Leverkusen natürlich eine Mannschaft, die einem immer wehtun kann. Deswegen ist da schon ein bisschen Vorsicht geboten, dass man da nicht wieder irgendwie drei Gegentore fängt, weil man zu euphorisch versucht, nach vorne zu spielen, zu euphorisch versucht, dominant zu sein und dann wieder Chancen liegen lässt. Finde ich eine sehr interessante Partie, wirklich am Wochenende. Auch das Aufeinandertreffen der beiden Trainer mit Bosch, wo man am Anfang der Saison gesagt hat, ja gut, mit dem Stil müsste Leverkusen eigentlich jedes Spiel irgendwie 6-4 gewinnen vielleicht. Und dann schaut man aber mal auf die Partien und sieht, okay, hoppala, die haben jetzt auch schon 3-0 gespielt. Und zwar gegen Hoffenheim, Berlin und Augsburg. Und eigentlich nur das erste Spiel gegen Paderborn war so ein bisschen vom Ergebnis her ein bisschen crazy mit dem 3-2. Aber Bayern spielt ja auch 3-2 gegen Paderborn. Und in Dortmund waren sie dann regelrecht chancenlos beim 0-4. Und wenn man jetzt mal die Champions League außer Acht lässt, ist das eigentlich alles relativ gut, was Leverkusen da abgeliefert hat in der Bundesliga. Und ja, zurück zu Leipzig. Also es sei ihnen geraten, sich da nicht irgendwie durch die Schalke-Niederlage verunsichern haben zu lassen, sondern einfach weiterzumachen da, wo man davor war.
Da gehe ich auch von aus, dass Julian Nagelsmann das richtig einordnen kann, die Mannschaft dann auch entsprechend dann auf den nächsten Gegner einstellt. Aber Leverkusen, du hattest die Champions League schon kurz angesprochen, hast gesagt, bis auf die ist man im Soll. Aber gegen die Großen, da läuft es ja einfach nicht. Dortmund und dann eben jetzt auch Juve und vorher dann auch Moskau, die jetzt allerdings eher nicht zu den Großen gehören. Warum spielt Leverkusen aus deiner Sicht so wetterwendig, kann man ja sagen?
Ja, das regt mich fürchterlich auf. Also dieses Leverkusen regt mich einfach auf, muss ich sagen. Als neutraler Beobachter, du denkst dir, das ist der Mehmet Scholl der Bundesliga. Es ist so viel Talent, aber ach, es kommt am Ende. Dann denkst du wieder, jetzt haben sie mich wieder so ein bisschen, weil das war echt super. Und dann kommt wieder irgendeine Grütze. Und es ist, aber das kriegt Leverkusen, das kriegen die nicht raus. Das ist ja seit Jahren irgendwie gefühlt so, dass da, und da bin ich beim Thema Mentalität, weil da habe ich das Gefühl, dass das halt nicht so vom Verein einfach so vorgelebt wird, dass die sagen, hey, wir sind Bayer Leverkusen, wir waren mal zweite Kraft in Deutschland und wir wollen wieder zweite Kraft in Deutschland werden. Oder sogar eben dieses alte, wenn das eine Jahr von 10 Jahren ist, wo die Bayern auslassen, dann wollen wir da sein und wollen wir Meister werden. Sondern das ist halt immer so, ja, wir sind ganz gut, wir spielen halt so 3-6. Ja. Wenn es richtig gut läuft, dann halt 3 und wenn es nicht so gut läuft, dann halt 7. Und das geht da so los. Das ist so, da kommen neue Spieler und die sagen, ja, mit Leverkusen wollen wir jetzt einen Titel gewinnen. Und dann werden die tatsächlich so ein bisschen runtergeholt, so vom Verein, und dann so, ja, jetzt aber mal bitte nicht nach außen so irgendwie forsch formulieren, sondern lieber mal einen Ball flach halten. Wenn alles gut läuft, dann können wir vielleicht mal so Richtung und so. Und sowas regt mich wahnsinnig auf. Und eigentlich ist der Peter Bosch ja einer, der will Erfolg haben. Der will irgendwie halt auch, der lebt und der will schönes Offensivspiel haben und dem ist Spektakel dann auch wichtig und der freut sich am Ende, glaube ich, über ein 5-4 mehr als über ein 1-0. Das ist ja auch alles gut. Aber das passt dann halt irgendwo nicht so ganz zusammen, weil, ja. Dann verlierst du halt 4-0 in Dortmund, weil du halt hinten komplett offen hast. Oder Champions League ist für mich ehrlich gesagt jetzt auch schon durch, weil durch die 1-2 Heimniederlage in Moskau, wenn du Juventus und Atletico in der Gruppe hast, darfst du nicht zu Hause 1-2 gegen Moskau verlieren, dann ist es vorbei. Und dann kannst du dich, glaube ich, noch so anstrengen und versuchen, irgendwie gegen Atletico und Juve die Heimspiele vielleicht und außen, das reicht dann alles nicht mehr. Du kriegst die beiden dann nicht mehr eingefangen. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, sich auf die Bundesliga zu und das Kerngeschäft zu konzentrieren und zu gucken, was da jetzt so Sache ist die nächsten Wochen und halt vielleicht irgendwie versuchen, sich in der Champions League auf den dritten Platz zu retten, was dann aber auch nur wahrscheinlich über den Auswärtssieg in Moskau dann funktionieren könnte, damit man halt im internationalen Geschäft dann überwintert. Aber interessanter Spielplan jetzt auch. Die spielen jetzt gegen Leipzig, Frankfurt, Bremen, Gladbach, Wolfsburg, Freiburg, Bayern, Schalke. Es ist so, ja, da kommt jetzt, sind alles so Spiele, die kann Leverkusen gewinnen, aber da können sie auch immer mal wieder verlieren. Also es ist spannend.
Wie glaubst du denn, wird Leverkusen dieses Spiel gegen Leipzig angehen? Wird Bosch da so ein bisschen von seinem, ja, ich will jetzt nicht sagen Harakiri-Konzept abweichen, aber wird er ein bisschen vorsichtiger agieren?
Ich glaube, dass die generell schon noch die Champions League spüren werden. Das war doch ein recht intensiver Abend gestern in Turin. Und insofern gar nicht mal so richtig Hurra-Fußball, glaube ich, im Kreuz haben für dieses Spiel. Und ich glaube, dass er ihn schon einbläuen wird, gegen Leipzig erstmal gut stehen zu wollen. Also gerade in einem Heimspiel gegen Leipzig, die ja wirklich absolute Waffen nach vorne haben. Und dass es dann eher so das Konzept gemäßigte Offensive sein wird, das Leverkusen theoretisch ja auch drauf hätte, wenn sie nicht oft so blauäugig irgendwie dann doch in Konter rennen würden. Oder so Sachen machen würden wie der Tar gestern beim 0-1, das ist halt Wahnsinn. Also das ist, was macht er da? Wenn er einen Ball durchlässt, passiert nichts. Wenn er ihn in 8 von 10 Richtungen köpft, passiert nichts, aber der köpft ihn halt irgendwie dem Higuain direkt wieder vor den Latschen. Das ist, ja, ich verstehe es manchmal.
Und was der dann aus solchen Situationen machen kann, das weiß man, das ist eben ein Weltklasse-Stürmer. Auch wenn er in wichtigen Spielen gerne mal nicht trifft, das wird ihm ja immer gerne vorgeworfen, aber gegen Spiele oder bei Spielen wie gegen Leverkusen, da klappt es dann auf jeden Fall.
Und so Aufbaugegner.
Aufbaugegner, so könnte man es natürlich auch nennen. Ja, böse,
in dem Fall schon.
Jetzt war Leverkusen bisher für Leipzig eher sowas wie ein Aufbaugegner. Die Bilanz spricht nämlich für Leipzig 6 Spiele, 4 Siege von Leipzig. Also das ist prozentual gesehen oder vom Verhältnis gesehen die schlechteste Bayer-Bilanz, die sie gegen Gegner aus der Bundesliga haben. Setzt sich das fort am Wochenende?
Ich glaube, dass Leipzig einfach, wenn sie dieses Schalke-Spiel schnell aus dem Kopf kriegen und es halt auch noch die Frage, wie es in der Champions League läuft. Aber dass Leipzig schon die Qualität hat, um in Leverkusen zu gewinnen und dann auch wieder die Spitze oder an Bayern dann dran zu bleiben in der Liga, ja. Auf jeden
Fall. Leg das mal oder mach mal einen Ergebnistipp.
0-2.
Ich sag, es geht 2-2 aus. Ich glaube mal an die Leverkusener. Ich glaube mal, dass sie tatsächlich aus der Champions League Niederlage vielleicht auch so ein bisschen Kraft ziehen, ein bisschen Trotz zeigen und dann Leipzig vielleicht auch mit kleinen Anleihen bei Schalke dann doch ein bisschen Paroli bieten können. Mal gucken, ob's ist ein gewagter Tipp, aber ich gehe das Risiko einfach mal ein. Mal gucken.
Ich finde meinen Tipp gewagter, komm.
Das können wir am Montag dann sehen, was letztlich gewagter war. Nachher geht's irgendwie natürlich völlig anders aus. Leverkusen gewinnt 3-0, dann sind wir alle irgendwie, stehen wir da. Aber mal gucken. Wir schauen auf jeden Fall gleich weiter auf das Duell Freiburg gegen Dortmund.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de.
Freiburg gegen Dortmund, aufwärts gegen Abwärtsspirale könnte man vielleicht auch nennen, denn Freiburg aktuell die Mannschaft der Stunde, die stehen auf Platz 3 nach 6 Spieltagen, hatte vorher im Breisgau wahrscheinlich auch keiner so wirklich mitgerechnet, aber gutes Startprogramm, gute Ergebnisse, die lassen dann natürlich auch einiges zu und Borussia Dortmund, die hatten sich mehr ausgerechnet. Die hatten ja vor der Saison das Ziel Meisterschaft ausgegeben und an den ersten Spieltagen, zumindest vom Ergebnis her, an den ersten beiden, das auch untermauert. 2 Siege zum Start, dann die Niederlage bei Union Berlin, dann nochmal wieder ein Sieg, der das Ganze dann vermeintlich wieder in die richtige Richtung rückte, nämlich dieses 4-0 gegen Bayer Leverkusen, zuletzt aber zweimal nur 2-2 gespielt. Eine Diskussion um Mentalität bei Dortmund hat sich dann entwickelt, eine Diskussion, die ja letztlich auch den Trainer nicht ausnahm. Flo, jetzt haben die Kritiker an Lucien Favre dann in den letzten Wochen sich ein bisschen abgearbeitet, auch immer wieder gesagt, na, der wirkt so zögerlich und genauso zögerlich, wie er in Interviews ist und wie er da nach Worten ringt, so spielt auch die Mannschaft, die ringt da auch nach Ideen, findet sie nicht und geht auch viel zu zögerlich in Zweikämpfe, gerade bei Standards rein. Wie positionierst du dich in der Frage, Favre schuld oder nicht schuld?
Ich erkenne bei Favre vor allem ein Muster aus seinen vorherigen Stationen, nämlich These, dass er immer, wenn er mit einer Mannschaft nahe ans Maximum gegangen ist in einer Saison, in einer sehr intensiven Saison, es in der Saison danach dann deutlich abfällt. Und das sind so Signale, die er dieses Jahr, glaube ich, noch, also die er bestimmt erkennt und wo ich aber noch nicht weiß, ob er das wirklich vermag umzusetzen. Also im historischen Kontext bei Hertha damals, glaube ich, Vierter geworden und im Jahr drauf dann der Absturz. Bei Gladbach, als er es dann geschafft hatte, in Champions League Platz 3, im nächsten Jahr der Absturz und die Entlassung dann jeweils, auch bei Nizza, die hat er auf Platz 3 geführt in Frankreich und im nächsten Jahr dann ging es halt nicht ganz so kommod daher mit 10 Niederlagen und dann wieder das graue Maus-Image. Und man hatte immer wieder dieselben Muster, dass man Favre vorgeworfen hat, da kommt zu wenig Reaktion auch von dir, da kommt zu wenig, einfach so dieses ich bin da und es kann alles an mir abprallen, sondern man kann immer in diesen Lucien Favre dann so ein bisschen reinarbeiten und sich auch an diesem Mann so ein bisschen abarbeiten. Und der kommt gar nicht so richtig in die Situation, sich da anständig rechtfertigen zu können oder Signale aussenden zu können, wo man das Gefühl hat, okay, der kriegt das jetzt nochmal gewuppt. Und diese Tendenz sehe ich jetzt bei Dortmund aktuell schon auch irgendwo. Und das ist keine gute Entwicklung für ihn, das ist keine gute Entwicklung für Dortmund. Und letztlich geht es dann aber auch nur über den sportlichen Erfolg. Diese These, sage ich jetzt mal, Favre zweites Jahr schwierig, irgendwie zu entkräften.
Nun hat er ja bei anderen Clubs, die er vorher betreut hat, du hattest sie schon angesprochen, ja auch oft die Situation, großer Erfolg. Und dann wurden trotz des Erfolges Leistungsträger abgegeben. Die Mannschaft wurde also eher tendenziell schwächer. Von daher ist das vielleicht noch zu entschulden. Bei Dortmund jetzt aber eigentlich genau das Gegenteil, denn der hat ja richtig talentiertes Material an Spielern dazu bekommen. Hummels für die Abwehr, fürs Mittelfeld, Julian Brandt. Aber gerade um den geht's ja auch in der Diskussion, denn den setzt er ja kaum ein, zumindest nicht für die Startelf, sondern nur ja als Einwechselspieler, wenn es dann wirklich nicht mehr anders geht, weil er nicht so richtig in sein System, was er ja auch versucht, stur durchzuziehen, irgendwie reinpasst. Da war man sich bei Dortmund offensichtlich auch nicht sicher und nicht einig, vor allen Dingen, was man da auf dem Transfermarkt macht.
Ja, das Problem ist halt, dass du für Hazard und Brandt eigentlich nur eine fixe Position jetzt im 1A-Gerüst hast, weil ja, Reus ist gesetzt, Sancho ist gesetzt und Alcacer vorne, vielleicht noch im Wechsel mit Götze, sind auch gesetzt. Also wo soll Brandt dann, oder wo sollen Brandt und Hazard dann beide spielen? Und Hazard hat, glaube ich, einfach jetzt momentan ein bisschen die Nase vorne gegenüber Brandt. Und so ist es, glaube ich, so ein bisschen zu erklären. Ja, das ist halt ein bisschen, ja, schwierig, weil es dann so hausgemachte Probleme sind, dann muss ich halt Brandt mal von Anfang an spielen lassen, dann ist vielleicht auch wieder Ruhe, weil entweder spielt er gut und dann heißt es, ja, jetzt habe ich ihn gut gekitzelt, oder er spielt schlecht, dann kann ich auch sagen, also seht doch alle, dass das jetzt nicht die beste Lösung ist. Ihn halt immer von der Bank zu bringen und dann merkt jeder, eigentlich könnte er doch ganz gut und tut dem Spiel ja auch ganz gut und dann sitzt er wieder draußen. Das ist natürlich dann auch nicht so ganz so schlau vom Trainer, aber ja, Freiburg ist halt ein Gegner. Die haben zwar jetzt nur gegen Gemüse gespielt bisher, sage ich jetzt mal. Aber bei Freiburg habe ich dieses Jahr schon irgendwie so das Gefühl, dass die plötzlich Waffen haben, die ich wirklich jeder Mannschaft der Liga wehtun können. Und das haben sie bisher, glaube ich, auch sehr gut gezeigt dieses Jahr. Die haben jetzt auch Spiele gehabt, die sie gedreht haben, eben weil sie mit diesen Waffen dann zuschlagen konnten. Das wird kein Spaziergang für Dortmund, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, sie haben sich auch letztes Jahr in Freiburg ein bisschen schwer getan. Wie war das nochmal?
Und die Freiburger haben ja vor allen Dingen auch gezeigt gegen Düsseldorf, als sie 2-1 gewonnen haben, wie viel ihnen dann auch dieser Sieg dann letztlich gebracht hat. Die waren ja richtig außer sich danach. Ja. Christian Streich, der ist ja übers Feld gerannt, hat jeden einzelnen Spieler umarmt. Ich habe es ohne Ton geguckt, diese Szenen. Das sah so ein bisschen aus, als wenn sie gerade Weltmeister geworden sind.
Ja, weil bei Freiburg manchmal jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen so die Erkenntnis eben auch reift, hey, wir können wirklich jede Mannschaft in dieser Liga schlagen, außer vielleicht Bayern auswärts, aber und das ist ein ganz guter Moment, um dann zu Hause gegen Dortmund zu spielen, gegen eine Mannschaft, die momentan eben nicht so richtig weiß, wo sie steht, die jetzt dann auch nochmal von der Champions League-Reise kommt. Also aus Dortmunder Sicht würde ich mir da schon irgendwie was überlegen, wie ich es schaffe, diese Freiburger Mannschaft so zu bespielen, dass wir am Ende nicht irgendwie wieder mit 10 ausgelassenen Chancen dastehen und uns über eine 2-1-Niederlage oder ein Unentschieden unterhalten.
Großes Problem bei beiden Mannschaften, da sind sie relativ auf gleichem Level, Gegentore nach Standards. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, Problem bei den Dortmundern, da stimmt es irgendwo mit der Zuordnung nicht. Auch bei Eckbällen, da sieht das nicht so besonders gut aus. 22 Gegentore laut Kicker in den 40 Ligaspielen unter Favre, die bisher mit ihm absolviert wurden, hatte Dortmund kassiert. Im gleichen Zeitraum Freiburg 24. Also wenn was geht, am Wochenende dann über die Standards.
Ja, das ist halt ein Witz für eine Mannschaft wie Dortmund. Im letzten Jahr habe ich es noch ein bisschen verstanden, weil tatsächlich halt auch die individuelle Kopfballstärke der Mannschaft, die Favre aufgestellt hat, nicht so groß war und ich halt auch bei Roman Bürki tatsächlich Defizite in der, ich sage jetzt nicht mal Strafraum, sondern 5-Meter-Raum-Beherrschung einfach sehe. Aber jetzt mit Hummels und also, ja, und halt dann auch wirklich, der Trainer ist da, der Trainer arbeitet mit denen Woche für Woche. Ich muss irgendein Konzept finden, wie ich die Mannschaft vernünftig, sei es Raum- oder Manndeckung, bei einer Ecke da hinstellen kann, dass es nicht andauernd gefährlich ist. Es kann einfach nicht sein. Das ist halt dann, ja, schon auch ein Trainerthema oder ein Thema fürs Trainerteam. Und bei Freiburg, ja, kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, dass sie die Probleme haben. Bin ich aber auch zu weit weg, aber es ist schon auch frappierend, das merkt man schon auch, weil gerade so eine Mannschaft wie Freiburg, die halt wirklich viel investieren muss, um in der Liga zu bleiben und die wirklich immer viel auf den Platz bringen muss, ist es natürlich extrem tödlich, wenn du halt dann so einfach gestrickte Gegentore kassierst. Und wenn sie das noch abstellen, wenn das noch besser funktioniert, dann ja, sind die auf jeden Fall eine Mannschaft, die mit einem einstelligen Tabellenplatz überraschen kann in dem Jahr.
Aktuell haben sie auf jeden Fall nur 5 Gegentore bisher kassiert, aber wenn die natürlich dann eben dumm fallen in Spielen, wo es eng ist, dann kostet das am Ende auch Punkte. Aktuell haben sie 13 Punkte und die Dortmunder haben 11 Punkte. Bleibt der Abstand von 2 Punkten nach diesem Spieltag? Naja, also bleiben die Freiburger vor den Dortmundern, sagen wir es so.
Nee, ich glaube, Dortmund gewinnt.
Wie
Aber
hoch?
es wird eng. 2-1. Reus 88. Oder so.
Ich tippe mal wieder gegen deine Meinung, beziehungsweise vielleicht auch das, was mein Kopf mir sagt. Ich sag einfach mal, die Freiburger, die holen auf jeden Fall einen Punkt. Es geht 1-1 am Ende aus. Und wir schauen gleich hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de auf das Duell zwischen Paderborn und Mainz.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Paderborn gegen Mainz, ein Kellerduell zwischen zwei Teams, die mal so eine kleine Initialzündung brauchen. Paderborn mit einem Punkt aktuell Tabellenletzter. Die kriegen viel Lob für das, was sie auf dem Platz zeigen, aber der Ertrag ist einfach nicht da. Und die Mainzer, die haben schon einen Sieg in dieser Saison eingefahren, immerhin, haben 3 Punkte geholt beim 2-1 Sieg über Hertha BSC. Ansonsten 5-mal verloren, zuletzt 2-mal in Serie. Und jetzt reisen sie, Flo, mit einer Hypothek im Gepäck nach Paderborn. Ihr Trainer Sandro Schwarz, der darf nämlich nicht auf der Bank Platz nehmen, muss auf der Tribüne sitzen, weil er die gelb-rote Karte bei der Niederlage gegen Wolfsburg gesehen hat. Wie schwer wiegt sowas jetzt gerade in so einer Situation, dass der Cheftrainer dann eben das Ganze nur von oben verfolgen darf und eigentlich nicht eingreifen darf?
Ja, es ist schon so ein bisschen, wenn man böse sein will, Auflösungserscheinungen bei Mainz. Ich glaube, dass es auch sehr schwer wiegt, weil ich denke, der Mannschaft manchmal so eine gewisse Emotionalität abgeht, und die bringt dann Schwarz schon ganz gut von der Auslinie rein. Ich weiß jetzt nicht, wie es sein Staff schafft, das jetzt umzusetzen, wenn er nicht dabei ist. Ich denke, das können die schon auch ganz gut. Manchmal ist mir die Mannschaft aber auch ein bisschen zu, ja, ungeordnet. Also, was jetzt nicht von der Emotionalität herkommt, sondern so ein bisschen von der, ja, sehr viele individuelle Spieler, die sich noch nicht so richtig als Mannschaft präsentiert haben, finde ich, in dem Jahr. Dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn dann nicht so viel Emotionalität dann noch obendrauf kommt. Aber der Plan, also ich sehe Paderborn in der Favoritenrolle für dieses Spiel, weil sie einfach nach vorne die größeren Waffen haben für mich. Und deswegen einfach allein von der Offensivpower her Mainz überlegen sein dürften, auch in einem Heimspiel. Und Mainz muss wirklich Acht geben, dass sie dieses Spiel nicht verlieren und muss irgendwie eine Lösung finden, wie dieser Trend, der nicht gut ist, gestoppt werden kann. Und da sehe ich aber momentan wenig Ansätze, auch mit dem vorhandenen Spielerpersonal und den Verletzungsproblemen, die die halt auch haben.
Jetzt hat Mainz ja vor allen Dingen auch ein Problem in der Schlussphase. Jetzt gegen Wolfsburg, da fiel das Gegentor sehr früh in der 9. Minute, aber vorher in den Spielen davor und insgesamt 9 Mal klingelte es in der Schlussviertelstunde. Ich hatte das letzte Woche mit dem Kollegen Alex Steudel schon mal drüber gesprochen. Wird deine Meinung da auch gern nochmal zu hören? Warum bricht eine Mannschaft in der Schlussphase so ein? Und gerade Mainz, ist das auch da ein mentales Problem oder ist das ein konditionelles Problem? Die zwei
Ja, gut,
Möglichkeiten gibt es da ja eigentlich.
das Gegenargument ist, dass sie das Spiel gegen Hertha ja in der Schlussphase gewonnen haben. Also, ich glaube, man kann es runterbrechen, dass es halt immer sehr, sehr eng ist bei Mainzer Beteiligung, dass Mainz halt wirklich das Problem hat, die Spiele nicht zumachen zu können, sondern immer halt schauen muss, dass es halt irgendwie eng bleibt und auf das Spiel lange offen bleibt. Dann hat es halt in den letzten Wochen dann tatsächlich, es waren aber oft, fand ich, einfach individuelle Probleme beziehungsweise individuelle Abwehraktionen, die dann nicht also die haben sich einfach blöd angestellt bei den Gegentoren. Und das nagt dann auf jeden Fall, das schon. Also wenn du weißt, na, scheiße, da waren jetzt so 2, 3 Spiele dabei, die hätten wir auch gewinnen können, verlieren sie aber in der Schlussphase, da fängst du dann auch an, irgendwie so ein bisschen mit dem Schicksal zu hadern und dich selber in so einen Underdog-Stellung irgendwie so reinzubringen. Das ist eben diese Negativität, die jetzt da so reingetragen wird und diese Abwärtsspirale, die man irgendwie versuchen muss aufzuhalten. Und das ist natürlich dann nicht so besonders gut, wenn der Trainer dann auch noch im letzten Spiel dann so kopflos agiert und sich dann noch eine gelbe Karte irgendwie einhandelt. Vollkommen zu Recht übrigens. Und ich finde das auch gut, dass es jetzt diese gelben und gelb-roten Karten, weil es halt einfach ein klares Bemessungssignal ist vom Schiedsrichter, der halt dann auch sagen kann, okay, Trainer, das geht nicht, gelb. Und wenn es noch zweimal nicht geht, dann halt gelb-rot und dann gehst du auch. Und nicht so, wie es halt vorher war, so ein bisschen weich, so, ja, irgendwann entscheidet der Schiedsrichter, das ist mir jetzt zu viel, jetzt schicke ich den Trainer auf die Tribüne. Also, meine Regeländerung, die ich sehr gut finde.
Da bist du,
Kommt nicht oft vor.
vor allen Dingen bist du relativ auf alleiniger Flur, zumindest bei unseren Gästen hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Andere Experten hier, die dann eben gesagt haben, naja, warum denn noch so eine Baustelle? Gianni Costa von der Rheinischen Post zum Beispiel, der hatte das gesagt. Das
Ja.
passt jetzt eigentlich nicht so rein, muss doch nicht sein, die haben doch genug zu tun, die
Ja, aber
Schiedsrichter.
ich finde, dass sich Trainer, also wenn wir mal kurz in diese so einen kleinen Exkurs machen, ich finde, dass sich Trainer halt echt auch teilweise einfach viel zu krass aufführen und sich halt einfach da aufführen an der Seitenlinie, das geht nicht. Das geht nicht das Spiel betreffend, das geht aber auch nicht in ihrer Vorbildfunktion. Und ich weiß, die haben viel Druck und so weiter und so fort. Aber man muss ja trotzdem noch ein anständiges Benehmen irgendwie an den Tag legen. Und wenn ich sehe, wie die sich teilweise untereinander kabbeln, wie die den vierten Mann bearbeiten oder die vierte Frau, noch schlimmer. Und was sie dann, also ein Trainer, der hat eine Coaching-Zone und dann hat er nicht aufs Spielfeld zu laufen. Egal was ist, das ist halt sein Bereich, da muss er halt damit klarkommen. Und wenn dann halt solche Aktionen sind, dann finde ich es auch gut, dass der Schiedsrichter sagen kann, hier, gelbe Karte. Und wenn nochmal, dann gelb-rote Karte. Weil den Spielern geht es genauso. Und die müssen sich dann auch zusammenreißen. Und das gilt für mich, für Trainer genauso. Und das hat man eine klare Bewertung, ist Grundlage. Und ob man darüber dann natürlich mit dieser Sperre nach 4 gelben Karten oder 5 oder gar nicht, oder das ist wiederum ein anderes Thema. Da bin ich jetzt auch nicht so überzeugt, dass das die richtige Lösung ist, einen Trainer nach 4 gelben Karten irgendwie dann für ein Spiel zu sperren. Das ist dann so ein bisschen so DFB-Bürokratie oder DFL-Bürokratie. Da bin ich jetzt auch nicht so ganz überzeugt davon, aber ansonsten finde ich es einfach eine gute Sache. Und einer wie Sandro Schwarz wird sich jetzt dann auch überlegen, wie er das jetzt besser macht. Hm.
Der muss seinen Druck dann irgendwie anders kanalisieren. Den Druck hat er im Vergleich zu Steffen Baumgart auf Paderborner Seite, Sandro Schwarz, dann doch schon mehr unter Druck. Sein Job deutlich gefährdeter als der Paderborner.
Denke ich auch, wobei als Trainer von Paderborn verlierst du natürlich auch irgendwann Argumente, wenn du dann nach 8, 10, 12 Spielen dastehst und immer noch nicht gewonnen hast und irgendwie mit einem Punkt da irgendwie die rote Laterne in der Hand hältst. Aber ich finde es gut, was Paderborn macht. Die wissen auch genau, wer sie sind. Die wissen, dass sie halt auch nur eine 10%ige Chance haben, in der Liga zu bleiben. Aber die müssen sie jetzt halt langsam mal nutzen. Und das ist halt ein sehr wegweisendes Spiel, weil wenn du jetzt nicht daheim gegen Mainz gewinnst, dann hast du dann tatsächlich auch relativ wenig Auftrag, in der Bundesliga zu bleiben.
Ganz wichtiges Spiel da unten im Tabellenkeller. Du hattest vorhin gesagt, die Paderborner haben die größere Offensivpower, die sie allerdings zu selten nutzen. Das ist ja gerade das Problem. Die Effektivität im Angriff geht ihnen ab. Wir nehmen das Bayern-Spiel mal aus, wo sie ja zweimal getroffen haben. Wenn sie zweimal getroffen haben, dann immer gegen eigentlich stärkere Mannschaften, gegen Leverkusen und gegen Bayern. Wie siehst du es? Also wer soll da treffen? Wer soll da jetzt am Wochenende gegen Mainz dann aus deiner Sicht?
Die haben jetzt natürlich nicht den Spieler, wo du sagst, der macht halt mal gesetzt 20 Saisontore. Aber ich sehe da schon gute Ansätze. Also so einer wie Sven Michel, der überrascht mich schon, wenn er mal spielt, mit welcher Klarheit der dann auch vorm Tor agiert. Und ja, halt auch so ein Tor wie das von Collins gegen Bayern einfach mal abziehen und dann geht da schon rein. Also das ist jetzt nicht so schlecht, ja. Und also, ich weiß nicht, da sind schon ein paar da, wo ich sage, da kann schon mal was passieren, aber wie gesagt, die haben halt jetzt keinen
sicheren Knipser, kein Lewandowski.
Nee, ich wollte auch den Stürmer von Köln, ne, auf keinen Modest, aber ja. Der hat jetzt ja auch noch keine großen Bäume ausgerissen, ja. Das ist klar. Also das sind halt alles, man muss so ehrlich sein, das sind halt alles Zweitligaspieler, die aber jetzt versuchen halt mit einem erfrischenden Offensivstil in der Bundesliga halt auch ein bisschen was zu reißen. Und mir ist das persönlich lieber, der Paderborner Ansatz halt lieber als so ein Aufsteiger, der halt irgendwie so komplett graumäusig daherkommt und sagt, müssen uns jetzt erstmal hinten reinstellen, die Null muss stehen und dann ja steigen sie aber halt auch ab mit 15 Punkten. Ja.
Ich glaube an einen 0-0, was sagst du?
Ich glaube, Paderborn gewinnt.
Hast noch Zahlen?
2-1, Siegtor in der Schlussviertelstunde.
Oh, das würde zur Statistik passen, genau. Also, so sieht's aus, so der Tipp zum Duell Paderborn gegen Mainz hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause, dann das Topspiel am Samstag um 18:30, das Duell Schalke gegen Köln.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de.
Flo Bogner von Eurosport zu Gast hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und wir schauen jetzt auf das Samstag 18:30 Spiel voraus, Schalke gegen Köln. 4 Siege in Folge, das hat die Euphorie auf Schalke wieder groß werden lassen, vor allem natürlich der 3:1 Sieg in der letzten Woche in Leipzig. Da ist alles königsblau momentan bei den Schalkern unter David Wagner und jetzt kommt eigentlich der Tabellenvorletzte aus Köln gerade recht, um die Stimmung noch ein bisschen größer werden zu lassen, ein bisschen mehr fürs Selbstvertrauen machen zu können. Und für die Kölner sollte eigentlich in der letzten Woche ja die Saison dann wirklich richtig losgehen. Da hatte man den ersten Gegner auf Augenhöhe in dieser noch jungen Bundesliga-Saison vermeintlich dann bekommen, hat aber dann zu Hause mit 0:4 gegen Hertha verloren. Die erhoffte Trendwende ist ausgeblieben. Jetzt soll es eine Trotzreaktion geben. Aber Flo, kann das gegen Schalke funktionieren, gegen Schalke in der aktuellen Form?
Also es ist halt nicht nur dieses Spielglück, das fehlt, sondern du hast jetzt dann gegen Hertha natürlich auch Meret durch Rot und Drexler verletzt, verloren. Also nochmal zwei Spieler. Und Schalke mausert sich halt jetzt langsam zu einer Mannschaft, die einfach soliden Ergebnisfußball spielen kann. Und darüber hinaus, über den Ergebnisfußball plötzlich halt auch mal so eine Überraschung einstreut, dass sie eben 3-1 in Leipzig gewinnt. Und ich finde da wenig Gründe, die jetzt für FC-Fans sprechen, ehrlich gesagt, zum Wochenende hin.
Ein triftiger Grund, der auf jeden Fall für Schalke spricht, David Wagner. Also da kann man schon sagen, der hat einiges bewirkt in der kurzen Zeit, wo er da ist. Aus deiner Sicht, wie wichtig war er jetzt für den Umbau bei Schalke, denn viele derjenigen, die in der letzten Saison alles andere als gut gespielt haben, die zu den schlechteren Spielern der Bundesliga gehörten, die haben sich im Moment sehr im Griff und zeigen das komplette Gegenteil von der letzten Saison. Harit zum Beispiel.
Ja, also Wagner, kann man nicht anders sagen, macht es gut, vor allem, weil er halt den Ball flach hält, weil er halt sich nach so einem Spiel hinsetzt, auch in Leipzig, und sagt, also Wer nach dem sechsten Spieltag irgendwie auf der Euphorie-Welle reitet, der hat für mich keine Ahnung und so. Also der spielt da schon auch ein bisschen mit den Schalker Emotionen und aber halt taktisch sehr klug. Und dass er es halt wirklich geschafft hat, so jemanden wie Harit wirklich sein komplettes Vertrauen auszusprechen und ihn damit stark zu machen, das schmückt ihn auch, finde ich. Weil Harit momentan halt der Unterschiedsspieler ist bei Schalke. Und ansonsten, ja, auch so ein Mascarell jetzt auch wirklich im Schalke-Gefüge wirklich zu einer tragenden Säule zu machen, dass Stamboli seine Form stabilisiert hat und sich tatsächlich halt auch, ja, so gegen einen Kabak durchsetzen kann als Innenverteidiger neben Sani. Das sind schon alles ganz gute Dinge, die für den Trainer sprechen, aber ich verstehe Wagner schon auch, dass er dem Braten insgeheim wirklich auch noch nicht so ganz traut und auch schon so ein bisschen vorbaut für eine Phase, wo es dann mal nicht so gut läuft, weil mir bei Schalke dann doch, wenn es bei Harit mal nicht laufen sollte, einfach dann auch die individuelle Qualität nach vorne so ein bisschen fehlt, um Spiele dann, die nicht mal so, wo der Rotz die Backe hochläuft, wie man so schön sagt, für den Schalker, ja, dann halt irgendwie noch hinten raus zu entscheiden. Da setze ich jetzt mal so ein Fragezeichen, aber gegen eine Mannschaft wie Köln, die sich echt auch noch nicht gefunden hat und noch nicht so richtig weiß, wie sie jetzt da eigentlich steht in der Bundesliga, haben sie jetzt nur eine schlechte Phase und gehören eigentlich so Richtung Platz 10, oder sind sie wirklich einfach nicht gut genug und müssen um Platz 16, 15 spielen? Ein Heimspiel, Samstagabend, 18:30, volle Hütte. Ich sehe da Schalke schon vorne.
Ja. Wagner tritt natürlich auch deshalb auf die Euphoriebremse, weil er auch weiß, wie schnell das Wetter sich dann auch bei Schalke drehen kann, bei den Verantwortlichen, klar. Auch wenn da jetzt zum Teil neue Leute natürlich am Start sind, aber trotzdem, die Anspruchshaltung ist groß und im Umfeld ja auch. Also wenn du heute gefeiert wirst, kannst ganz schnell dann auch zum Buhmann werden.
Ja, und du hast halt einfach eine Mannschaft, da sind 20 Mann auf einem Niveau, aber keine 11 auf einem Champions-League-Niveau. Und so eine Mannschaft, wenn die eine schlechte Phase hat, dann kannst du auch machen, was du willst, dann fehlt dir einfach der individuelle Reizpunkt oder die individuelle Klasse nach vorne, dann funktioniert's nicht. Und das war ja auch das Problem in der letzten Saison. Und deswegen, ja, der macht es gut, aber er weiß halt eben auch, wo sie eigentlich hingehören und dass sie momentan eher überperformen als ihr Anspruch und auch ihr Können, weil das liegt, glaube ich, eher so um Platz 6.
Wenn die Schalker überperformen, was machen die Kölner? Sind das Underperformer oder spielen die eigentlich genau das, was sie einfach können? Nämlich nicht viel.
Also, ja, haben jetzt natürlich auch viele starke Gegner auch schon gehabt, muss man sagen. Also, die hatten jetzt nicht so einen wirklich guten Spielplan am Anfang also wenn man Freiburg mal rausnimmt, aber die sind jetzt natürlich auch eine gute Mannschaft geworden und da haben sie ja gewonnen, aber Wolfsburg, Dortmund, Gladbach, Bayern, Hertha, jetzt Schalke, ja, das ist jetzt nicht so, wo du sagst, da gehe ich jetzt mal gut in die, da starte ich jetzt mal solide in die Bundesliga rein, dann gucken wir mal. Also die Gegner wie Mainz, Düsseldorf, Augsburg, Union, Paderborn, die kommen jetzt alle erst noch. Köln muss sich finden. Und die haben sich noch nicht gefunden. Und jetzt mit so einer Hypothek von 2-0-4 Klatschen in Folge, wo man aber eigentlich gar nicht so richtig weiß, woran lag es jetzt. Also nach dem Bayern-Spiel haben sie sich hingestellt und haben gesagt, das war eigentlich gar keine schlechte Leistung. Stimmt auch, aber sie haben 4-0 verloren. Und nach dem Hertha-Spiel konnten sie sich, glaube ich, auch relativ wenig vorwerfen, weil sie haben es probiert. Und dann kam die rote Karte und dann ist relativ schnell auseinandergefallen. Und das ist halt so schwierig, wenn du die Spiele klar verlierst, danach aber noch nicht mal so einen richtigen Ansatzpunkt hast, was du besser machen kannst, führt das halt dann meistens auch unweigerlich dazu, dass du dann im nächsten Spiel auch nicht allzu viel besser machst. Und das heißt, es würde mich schon überraschen, wenn sie auf Schalke was holen, aber allein die Tatsache, dass Schalke natürlich jetzt keine Mannschaft ist, die so einen Gegner jetzt einfach mal 3-0 wegspielt, führt schon wieder dazu zu sagen, okay, da ist eigentlich schon auch was drin. Aber für Köln kommen die Spiele dann danach. Paderborn, Mainz, Düsseldorf, Hoffenheim. Wenn in den vier Spielen nicht irgendwie zwei Siege mindestens rausspringen, dann geht's wirklich gern gegen Tabellenkeller. Mhm. So.
Achim Beierlorzer, der Trainer, der hatte an seiner Abwehr vor allen Dingen kein gutes Haar zuletzt gelassen. Wir haben nicht so verteidigt, wie es der Liga würdig wäre. Das wäre jetzt gegen Schalke natürlich wichtig, dass sie es da täten. Aber da muss sich natürlich der Trainer dann auch ein bisschen in Frage stellen oder in Frage stellen lassen. Beim FC scheint man noch ruhig zu sein. Armin Fee hat Spekulationen um den Trainer erstmal weggeschoben. Wie lange kann er das noch aus deiner Sicht?
Ja, also bis Mitte dieser angesprochenen Spieleserie. Also wenn das jetzt gegen Schalke schlecht läuft und dann eben diese Spiele gegen Paderborn und Mainz auch nicht wirklich zu einer Verbesserung führen, dann muss man, glaube ich, schon mal die Trainerfrage stellen, auch in Köln, ja. Weil Beierlorzer, ich mag ihn so als Typen, aber ja, ich kann schon auch verstehen, wenn dann irgendwann der Drang aufkommt zu sagen, okay, ist das wirklich ein Bundesliga-Trainer für uns? Hat er wirklich die richtigen Mittel? Setzt er die richtigen Reize und Signale, dass wir auch wirklich am Ende drinbleiben? Dass man das dann in Frage stellt, kann ich dann schon auch verstehen. Aber aktuell sehe ich den Punkt noch nicht gekommen. Deswegen finde ich es auch gut, dass da noch Ruhe ist. Aber jetzt die nächsten drei Spiele werden dann schon auch für Beierlorzer sehr wichtig.
Was kommt am Wochenende dabei raus? Kann es was anderes geben als eine 0-3-Klatsche?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass Schalke jetzt vielleicht das eine Spiel hat, wo es nicht läuft und Köln nochmal eine Stufe draufsetzt. Ich würde mal 1-1 tippen.
Also ein Remis dann möglicherweise zwischen Schalke und Köln. Das sagt unser Experte Flo Bogner von Eurosport zum Topspiel am Samstag hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause und dann geht's bei uns weiter mit den Sonntagspartien. Und da gibt's ja an diesem Spieltag gleich 3.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Landgraf, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Gladbach gegen Augsburg, das ist das Spiel, was den Fußball-Bundesliga-Sonntag am 7. Spieltag eröffnen wird. Das Duell der Gladbacher also mal wieder zu Hause gegen die Augsburger, die aktuell auf Platz 13 in der Tabelle stehen, Gladbach auf Platz 5. Und die Heimmisere, die Gladbach ja so im letzten halben Jahr geplagt hatte, die wurde ja mit dem 2-1 gegen Düsseldorf endlich beendet. Dann letzte Woche auch gegen Hoffenheim gewonnen, deutlich gewonnen vom Ergebnis her. Jetzt geht's also wieder nach Hause und damit eine gute Möglichkeit für die Gladbacher gegen einen kriselnden Gegner, sich selbstvertrauend mal wieder zu Hause zu holen. Flo, wie siehst du die Ausgangssituation vor diesem Duell? Augsburg angeschlagen, Gladbach mittlerweile gefestigter.
Ich muss ganz ehrlich eingangs gestehen, dass ich von Gladbach bisher diese Saison noch mit am wenigsten gesehen habe, komischerweise. Das heißt, ich kann das gar nicht so richtig einschätzen. Ich habe nur das Gefühl so von außen, dass sie eigentlich besser dastehen, als so die Stimmungslage rund um Gladbach ist. Und dass natürlich dieses 0-4 gegen den Wolfsberger AC halt sehr, sehr plakativ irgendwie aktuell noch über dieser Gladbach-Saison steht. Aber wenn ich sehe, dass sie da mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Bundesliga gestartet sind, kann das ja eigentlich gar nicht alles so schlecht sein. Und Augsburg ist auch ein Gegner, der Gladbach, glaube ich, entgegenkommt, weil die wollen schon ein bisschen mitspielen, aber sind vielleicht individuell dann doch auf allen oder zumindest auf 9, 10 Positionen schlechter besetzt. Und ich glaube, das ist ein gutes Sparring für Gladbach, wo sie dann, wenn du schon sagst, die bisher Heimwackeligkeit dann jetzt noch weiter ablegen könnten.
Wo sie dann auch weiter diesen Rose-Fußball ja, so ein bisschen ausprobieren können?
Ja, schon. Also ich glaube, das hat sich noch nicht so richtig gefunden. Die Fans, die Mannschaft, der Trainer ist noch nicht so ein Gebilde, wo ich so eine verschworene Gemeinschaft, wo ich so das Gefühl habe, das ist jetzt die neue Gladbach-Identität unter Rose. Also da fehlt schon noch ein bisschen was. Aber Heimspiel gegen Augsburg, das muss einfach auch der Gladbacher Anspruch sein und das zu gewinnen. Mhm. Gerade wenn es dann in den Wochen drauf gegen Dortmund, Frankfurt, Leverkusen geht, musst du, glaube ich, mit einem guten Signal da reingehen.
Zumal Gladbach ja auch tolle Spieler geholt hat, sehr hoffnungsvolle Spieler, die dann eben in dieser Saison auch schon gezeigt haben, was sie können. Thüram zum Beispiel, der ja auch gegen Hoffenheim wieder getroffen hat und ein Tor auch vorbereitet hat, der ist da Player, der ja sowieso schon länger da ist im Offensivbereich, mit Embolo dann auch noch verstärkt wurde, der ja auch schon deutlich mehr gezeigt hat, als er bei Schalke gezeigt hat, beziehungsweise auch zeigen konnte, weil er da lange verletzt war. Also das ist schon Potenzial, was da ist. Und Max Eberl, der Manager der Gladbacher, der hat im Kicker gesagt, am Montag stand es da zu lesen, bringen wir unser Potenzial auf den Platz, dann ist es auch schwer, uns zu schlagen. Sie müssen es eben nur jetzt noch konstanter hinkriegen.
Ja, also gerade die drei vorne, das ist schon so Büffelherde 2.0, finde ich so ein bisschen. Also gerade so die Körperlichkeit, die Embolo, Thüram und Plea mitbringen, die sucht fast seinesgleichen, finde ich, in der Bundesliga. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn sich das noch ein bisschen besser findet und noch so, und dann hast du halt noch so Assets wie Raphael, der dann mal noch von der Bank kommt, oder Patrick Herrmann. Also das ist schon nicht so verkehrt. Und also wenn ich mir die Mannschaft anschaue, die jetzt in Hoffenheim gespielt hat, also die drei vorne, dann an Kramer, Zakaria, Neuhaus dahinter und dann die Viererkette mit Leiner, Ginter, Elvedi, Wendt. Das ist schon eine sehr gute Mannschaft. Soll man nicht zu vergessen im Tor. Also ja, dann hast du halt noch eigentlich noch einen Stindl, der ja noch dazu gehört. Du hast noch einen Hoffmann, du hast einen Herrmann, du hast eben einen Raphael. Du hast einen Fabian Johnson, der momentan noch ausfällt. Traoré, Strobel, also viel Qualität, eine Mannschaft, aber die sich jetzt dabei ist zu finden und aus Gladbacher Sicht sich hoffentlich gegen Augsburg dann auch stark präsentiert. Und dann kann man mal auch mit breiter Brust in diese Spiele gehen, die dann kommen gegen Dortmund etc. etc.
Ich denke 2-0 Gladbach?
Ja, schon. Also bei Augsburg, wenn wir noch kurz über die reden, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo die Reise hingeht dieses Jahr. Da war mir bisher auch ein bisschen zu viel, haben schon ein paar Mal ausgelassen, wo ich nicht gedacht hätte, dass es so läuft. Und die werden es, glaube ich, schwer haben, sich autoritär von der Abstiegszone zu trennen, sagen wir es mal so.
Das hast du schön gesagt. 5 Punkte haben sie im Moment insgesamt auf dem Konto, 2 Punkte vor der Abstiegszone. Autorität sieht anders aus. Mal gucken, wie es dann geht. Ja, dann sag doch noch schnell einen Ergebnistipp. Ich hatte 2-0 gesagt. Stimmst du mir zu oder hast du noch eine andere Tendenz?
Nee, ist ähnlich. 3-1.
Okay, dann sind wir von der Tordifferenz auf jeden Fall gleich. Aber der Gladbacher Sieg für uns zumindest zementiert. Mal gucken, wie ihr es vielleicht seht, könnt ihr gerne auch mal bei Facebook auf meinsportpodcast.de auf der Seite einfach mal unter unserem Post, den wir zum Bully-Special machen, dann mal kommentieren. Und wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Wolfsburg gegen Union Berlin.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de.
Wolfsburg Union Berlin, unser vorletztes Spiel hier im Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Die Wolfsburger auf Platz 7 stehen sie in der Tabelle mit 12 Punkten, immer noch ungeschlagen nach 7 Spielen und nach 3 Remis in Folge. Da gab es dann am letzten Wochenende auch mal wieder einen Dreier zu feiern. 1:0 gewann man in Mainz. Die Bilanz von Wolfsburg kann sich sehen lassen, obwohl der Trainer Oliver Glasner nicht so ganz zufrieden ist. Der sagt, seine Ideen könne die Mannschaft noch nicht schnell genug umsetzen. Dem ist noch zu viel Stagnation im Spiel seiner Mannschaft. Das müsse alles noch ein bisschen flüssiger, noch ein bisschen schneller gehen. Flo Bogner, unser Experte von Eurosport, heute hier im Bully Special. Hast du auch so wenig Geduld mit den Wolfsburgern? Das ist ja doch recht komplex und sehr unterschiedlich zu dem, was Bruno Labbadia dann auch im letzten Jahr von den Wölfen eigentlich gefordert hatte.
Nee, ich habe nicht wenig Geduld, aber ich find's gut, dass Glasner wenig Geduld hat, weil sich Wolfsburg schon so ein bisschen auf dieser Remis-Schiene in den letzten 2 Jahren so ein bisschen eingefunden hat. Also die hatten unter Schmidt extrem viele Remis, die hatten auch, glaube ich, unter Labbadia relativ viele Unentschieden. Jetzt hattest du dann auch so eine Phase diese Saison mit 3-1 hintereinander und gegen Mannschaften wie Paderborn oder Düsseldorf, ja, und auch Hoffenheim in der aktuellen Situation. Ja, musst du halt gewinnen als Wolfsburg, wenn du den Anspruch hast, oben mitzuspielen. Und da verstehe ich Glasner und ich finde, dass der da auch einen sehr guten Job macht. Also mir gefällt das sehr gut, wie er sich gibt, was er so sagt, wie er die Mannschaft einstellt, wie er analysiert. Wenn ich einen klaren Gewinn für Wolfsburg. Und ich sehe aber jetzt auch nicht, dass die Union halt komplett auseinanderspielen. Sondern immer an der Grenze halt zum 1-1. So, wenn Wolfsburg auftritt. Aber wenn sie halt mehr investieren, wenn sie klar sind und wenn sie das umsetzen, was der Trainer ihnen gibt, dann halt 2-1.
Vor allen Dingen defensiv. Ja, können wir schon mal festhalten. Ja. Vor allen Dingen defensiv ist die Problemstelle bei Oliver Glasner. Das hat er zumindest nach dem Hoffenheim-Spiel gesagt, wo er jetzt zwar mit dem Ergebnis so halbwegs zufrieden war, aber vor allen Dingen mit der Tatsache, dass in der Schlussphase dann mehrfach gegnerische Spieler relativ unbedrängt auf das Tor der Wolfsburger zumarschieren konnten. Es ist aus seiner Sicht dann nichts Negatives dabei rausgekommen, weil die Hoffenheimer ihre Situation da nicht ausgenutzt haben. Aber das sind so Situationen, die gegen andere Mannschaften natürlich dann deutlich gefährlicher werden können. Woran liegt das aus deiner Sicht? Ist das der Defensivverbund, der nicht richtig abgestimmt ist, oder sind das individuelle Geschichten?
Ich glaube halt, dass diese Dreierkette noch so ein bisschen einfach braucht, ein bisschen Sicherheit braucht. Du hast zwar da per se in der Defensivbewegung eine Fünferkette und denkst, ja gut, bei 5 Mann, da wird schon nichts schief gehen, aber es ist halt ein Umstellungsprozess oder ein Prozess, wo sich das halt dann auch erstmal finden muss, was will der Trainer von einem, wie agieren wir, wann ziehen wir uns zurück, wann gehen wir ins Gegenpressing, was bedeutet das für die Räume, die ich dann hinten habe, also Anpassungen, die glaube ich jetzt noch so in die Phase oder unter die Kategorie unter dem neuen Trainer irgendwie fallen. Aber ja, sie haben jetzt ja auch noch nicht einmal mehr als ein Gegentor kassiert in dem Jahr. Also muss man jetzt auch mal sagen, pro Spiel.
Vorne können sie dann natürlich auch das ein oder andere noch schießen. Da hapert es an der Effektivität hier und da auch noch ein bisschen, obwohl sie ja mit Weghorst einen sehr treffsicheren Stürmer haben, der aber auch bisher erst 3 Tore, glaube ich, gemacht hat. Also da ist auch noch Luft nach oben.
Ja, man darf aber auch nicht vergessen, denen fehlt halt auch ein Ginczek aktuell. Camacho, die Nummer 1, Grün Castells, ist aktuell gar nicht zur Verfügung. Und dann hast du halt einen Xaver Schlager, der halt eigentlich so ein Schlüsselspieler hätte werden können für die Offensivbewegung, der halt dann auch sofort ausgefallen ist. Also haben schon auch ihr Päcklein zu tragen, irgendwie so an Verletzten. Und von daher finde ich, solange sie nicht verlieren, machen die das eigentlich alles ziemlich gut und sind dann für mich auch ein Kandidat, der um die Champions League Plätze mitspielen kann, wenn alles gut läuft.
Im Moment
Platz 7. Aber da musst du halt so Spiele gewinnen.
Da ist ein Punkt momentan Abstand zu Platz 2. Also es ist, sind zwei Punkte auf die Bayern. Also da ist alles noch sehr, sehr eng beieinander da oben. Aber von daher dieser Ansatz von Oliver Glasner zu sagen, nee, ich argumentiere mal auch ein bisschen gegen die Mannschaft. Ich kitzel sie vielleicht auch ein bisschen. Das ist schon nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite Union Berlin, 15. in der Tabelle, zuletzt 3-mal verloren. Aber bei Union, da hat man immer das Gefühl, die sind eigentlich besser auch, zumindest über weite Strecken einer Partie, als die Ergebnisse am Ende aussagen. Also das sind so Nuancen, die manchmal fehlen.
Ja, und das hast du halt, finde ich, schon letztes Jahr in der zweiten Liga gesehen. Die haben unglaublich oft unentschieden gespielt und sehr wenig verloren. Und die Spiele, die dann eng waren, halt dann entweder halt einen Punkt geholt oder gewonnen. Und dieses Jahr ist es halt erste Liga, anderes Niveau. Die Spiele, die eng sind, die verlieren sie halt alle. Und das ist so ein bisschen der Unterschied und das ist so dieser Reifeprozess, den du dann halt irgendwie an den Tag legen musst, um in der Bundesliga dann auch letztlich drin zu bleiben. Du musst halt solche Spiele wie gegen Frankfurt musst du nicht gewinnen, aber du darfst sie halt am Ende nicht verlieren. Ja, da musst du halt mit einem Punkt rausgehen oder gegen Bremen. Und ja, das ist so, da ist so ein bisschen der Lack ab. Also die Euphorie, die bei Union anfangs der Saison zu spüren war oder halt auch durch den Aufstieg, die hat jetzt schon einen ganz schönen Dämpfer bekommen, jetzt auch durch die letzten 3 Niederlagen in Folge. Ja, Wolfsburg auswärts, kann man natürlich was holen, aber sehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Aber die Ruhe bleibt in Berlin zumindest, was die verhandelnden Personen anbelangt, auch wenn der Trainer Urs Fischer natürlich gerne andere Ergebnisse hätte, aber sein Amt steht, glaube ich, im Gegensatz zu dem Kölner Trainer oder vielleicht auch dem Mainzer Trainer nicht zur Disposition. So ähnlich wie bei Steffen Baumgart.
Ja, da sind sie aber auch gut beraten mit. Also da gilt dasselbe wie für Paderborn. Da ist einfach der Sprung zu allen anderen in der Liga, auch einfach was die individuelle Kaderbesetzung angeht, einfach zu groß, als dass man jetzt erwarten müsste, dass die um Platz 10 mitspielen. Das ist halt einfach, das war denen klar, das wird gegen den Abstieg gehen. Und da war, glaube ich, halt dann letztlich auch so ein Sieg gegen Dortmund halt so ein bisschen kontraproduktiv, weil das halt eine unheimliche Euphorie irgendwie schon bewirkt hat, aber halt, ja, bisschen an der Realität der Gesetzmäßigkeiten in der Bundesliga halt auch vorbeiging. Da hat halt einfach alles gepasst an dem Tag. Und jetzt sind sie halt wieder hart gelandet mit Niederlagen gegen Werder, Leverkusen und Frankfurt. Natürlich auch alles Teams, die um einen einstelligen Tabellenplatz spielen können. Aber jetzt hast du halt mit Wolfsburg und mit Freiburg weiter so Teams und dann Bayern und dann Hertha. Ja, also Derby dann in 4 Wochen. Oder wann ist das? Anfang November. Ja. Hang in there. Ne? Aber ruhig bleiben, das ist das einzig Richtige.
Ja. Also die Ruhe bei den Berlinern. Sag doch mal deinen Tipp. Okay, ich glaube auch die Wolfsburger gewinnen. Ich sage 2-1 werden sie an diesem Wochenende gewinnen. Und wir schauen noch auf das Duell zwischen Frankfurt und Bremen.
MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 2 Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplinmänner.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Frankfurt und Bremen, das Duell beschließt den 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Bremer, das Lazarett der Liga, und so richtig ist da auch noch kein Ende in Sicht. Und bei den Frankfurtern, da gibt's jetzt auch Verletzungssorgen. Kevin Trapp nämlich, der hat sich oder muss sich krank melden, hat sich verletzt und fällt bis zur Winterpause, so die Prognose aus. Flo Buckner, unser Experte von Eurosport, heute hier im Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Kevin Trapp, der nächste Ausfall, nachdem man ja schon diese Offensivreihe nicht verletzungsbedingt, sondern verkaufstechnisch verloren hatte. Also bei den Frankfurtern, da ist in dieser Saison ein bisschen der Wurm drin.
Ja, jetzt kriegen sie halt irgendwo das zurück, was im letzten Jahr nicht so, was im letzten Jahr alles super lief. Also Trapp ist natürlich schon auch ein Verlust, aber jetzt müssen sie halt irgendwie, ja, schauen, wie sie das kompensieren. Und sie haben ja eigentlich mit Renault und Wiedwald ja schon auch Spieler, korrigier mich, die eigentlich schon das Potenzial haben, auch das aufzufangen im Tor. Also und ansonsten nach vorne, ja, also ich war von diesem Bastos-Transfer ehrlich gesagt nicht so ganz so überzeugt, wie es irgendwie alle Frankfurter von irgendwie so waren. Weil das halt einfach ein Stürmer ist, der ja schon viel arbeitet und schon irgendwo so ein bisschen eine Blaupause zu Allaire sein kann, aber halt, finde ich, nicht so stark ist wie Allaire. Und André Silva hat so seine Momente, aber ob er sich dann auch wirklich komplett für die Eintracht so committen kann und dieses Eintracht-Gefühl irgendwie darstellen kann, stelle ich auch mal noch ein Fragezeichen dahinter. Paciencia, Ansätze, ja, Jovilic noch zu wenig gesehen, aber also nach vorne ist es halt einfach alles nicht so leicht und nicht so fluide, wie das halt im letzten Jahr war oder die letzten zwei Saisons, muss man ja eigentlich sagen, mit dem DFB-Pokalsieg das Jahr davor auch. Und deswegen spannende Partie gegen Werder, weil ich beide ungefähr so auf Augenhöhe sehe, auch mit allen Vor- und Nachteilen und allen Problemen, die beide so haben. Und für den einen wird es vielleicht dann weiter nach unten gehen. So.
Also durchaus richtungsweisend, diese Partie, aber Werder angesprochen, diese Verletzungsmisere, das ist natürlich auch schon eine richtige Hypothek. Haben Sie da aus deiner Sicht vielleicht noch das Beste draus gemacht, was man machen konnte? Immerhin zwei Siege auch in der Zeit eingefahren, wo es dann eben dann auch richtigen Aderlass da gab, gegen Augsburg, sich auch kämpferisch dann durchgesetzt, gegen Union Berlin auch so ein Spiel gewonnen, was man eigentlich gewinnen muss, aber was unter den Bedingungen dann eben auch sehr, sehr schwer ist, wo man dann auch, um es nochmal zu sagen, die Mentalität zeigen muss.
Ja. Nee, also ich kenne keinen Bremer, der aktuell irgendwie unglücklich wäre mit den Ergebnissen. Die sind halt alle, die hadern natürlich mit der Verletzungsmisere. Aber ich meine, so ein 2-2 in Dortmund nimmt man halt schon mal ganz gerne mit. Die Frage ist halt, hat die Mannschaft den Atem, das jetzt auch langfristig halt eben wegpacken zu können und jetzt die nächsten Wochen dann auch solide weiter punkten zu können. Da setze ich halt momentan noch ein Fragezeichen.
Also gucken wir mal auf das Wochenende ganz genau und werden dann schlauer sein nach den 9 Partien des Bundesliga-Wochenendes des 7. Spieltags. Ach, den Tipp brauchen wir ja noch. Flo, darfst noch mal kurz tippen. Frankfurt gegen Bremen.
1-1.
1-1, also ein Unentschieden zum Ausklang des Bundesligaspieltags. Ich glaube, Bremen gewinnt 2-1. Schauen wir mal und dann werden wir Näheres wissen dann am Montag. Und
im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Beim nächsten Bully-Special, da werden wir dann die nächsten Kandidaten löchern, den nächsten Experten dann auch zu seinen Tipps nötigen. Das war Florian Bogner von Eurosport am 7. Spieltag zu Gast im Bully-Special hier auf meinsportpodcast.de. Flo, vielen Dank.
Gerne. War nett, hat Spaß gemacht.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, 2 Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr, bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.